नमस्ते नमस्ते नमस्ते। Herzlich willkommen zum Satsang. Nach einem Monat. Für mich fühlt sich das immer sehr lange an, aber ich bin froh, wenn ich wieder hier Satsang geben darf. Und ich möchte euch zwei Bilder zeigen, die den spirituellen Weg darstellen sollen. Also die, wenn man spirituell suchend ist, was man durchlebt und was am Ende, was man findet, wenn man am Ende der Suche ist. So, diese Bilder wollte ich auch hängen, aber die sind gerade noch lose, also die hängen nirgendwo. Ich habe sie mir extra ausgedruckt. Ja, ich will sie euch zeigen und dann sage ich dazu was. Ich fange erstmal mit dem Bild hier an. Und zwar ist da ein Meister, ein weiser Lehrer und ein Schüler, also ein spirituell Suchender. Der fragt den Meister, was die absolute Wahrheit ist. Der Meister verweist mit seinem Finger auf die absolute Wahrheit. In dem Falle den Mond oder den Kosmos. So, und jetzt denkt der spirituell Suchende, denkt den Finger als Fingerpointer, also als Verweis und kreiert diesen Finger als Sandburg, malt ihn Gold an und verehrt ihn als die absolute Wahrheit. Und ganz unten seht ihr, dass der Meister mit den Händen schüttelt und der Schüler den Finger anbetet. Und das passiert in den meisten Fällen, wenn Konzepte, die gesagt werden, missverstanden werden. Das passiert, wenn zum Beispiel Ramesh hat immer eins gesagt, ich verweise und ich zeige den Finger auf die Wahrheit, ich kann die Wahrheit aber als solches nie in Worten beschreiben. Ihr selber müsst das für euch herausfinden durch die Konzepte. Und das auf diesem Bild, das passiert sehr schnell, dass man in diese Missverständnisse rutscht und das missversteht. Und was versteht man nicht richtig? Man versteht einfach nicht, dass die absolute Wahrheit niemals beschrieben werden kann oder als Objekt zusammengefasst werden kann, als dass es das ist, weil die absolute Wahrheit ist nie eine Sache. Und das passiert. Das ist mir auch passiert. Dann habe ich noch ein Bild, auch zu diesem Thema. Da fragt sich ein Sucher, der steht und er sieht zwei Stöcke herausragen aus der Erde. Er fragt sich, was das wohl ist, fängt an zu buddeln, buddelt weiter und sieht, dass er jetzt in diesem Loch, was er gebuddelt hat, eine Leiter sich befindet, nach oben. Er geht die Leiter nach oben und ist frei. Hat also Freiheit erlangt. Was will das Bild dir sagen? Auch nochmal, der spirituelle Weg ist kein Weg. Es gibt keinen Weg zur Erleuchtung, weil wenn man sich fragt und sucht, wird man am Ende dort landen, wo man schon immer war. Und das soll das Bild darstellen. Das finde ich auch sehr passend zur Spiritualität oder zu diesem Thema, spirituell suchend zu sein, also auf der Suche nach der Wahrheit. Und Konzepte sind nur dafür da, dass man sie benutzt und die Missverständnisse im Verstand auflöst und dann bleibt nur die eine Wahrheit, die immer schon da war, die immer präsent ist, die nie verschwunden ist und die man auch nie danach suchen kann, weil die da ist nichts, was man suchen kann, weil die absolute Wahrheit schon immer da war. Da ist und immer sein wird. Das ist ein ganz wichtiges Thema, finde ich, wenn man von Spiritualität redet, dass, wie ich versucht habe, euch zu zeigen mit den zwei Bildern, dass Konzepte nur dafür da sind, dass sie die Missverständnisse oder die Illusionen, die man vorher hatte, dass diese Illusionen, Missverständnisse aufgelöst, bereinigt werden. Und dann am Ende nur die eine Wahrheit da bleibt. Die Konzepte sind dann also nicht mehr gebrauchbar und sollten einfach verschwinden. Was auch der Fall ist, bei Erleuchtung verschwinden diese Konzepte, die man bisher hatte, auch die man zur Erleuchtung oder auf dem Weg zu diesem Erkennen des wahren Seins, des wahren Iches. Auch diese ganzen Konzepte, die man bis dahin hatte, werden in dieser Beobachtung des oder in diesem Gewahrsein einfach aufgelöst. Diese waren nur dafür da, den Menschen dorthin zu begleiten, kann man sagen, oder da hinzuführen, weil das die Bestimmung des Menschen war, mit diesen Konzepten zur absoluten Wahrheit zu kommen, oder man kann auch sagen, dass man sie erkennt als absolute Wahrheit. Namaste an Swantje, an Kai, an Corinna, die hier bei Zoom dabei sind.
Deepak, ich habe gerade jetzt eine Frage, die auftaucht. Lehrer besprechen davon, dass die Ich-Identität, das Zentrum, die Illusion ist. Und das, was so wahrgenommen wird durch die Sinne, das ist, was so natürlich auftaucht, ne? Aber es ist nicht so, dass das Ich bin, also das allererste, was erscheint, das, was überhaupt möglich macht, dass Wahrnehmung geschieht, schon samt der Wahrnehmung eben dann dessen, der Welt, die hier auch auftaucht, auch Illusion ist.
Das, was in dir auftaucht, ist die Welt in deinem Sein. Das, was auftaucht und geht, ist nicht real. So, das wird dir gesagt, das wird dir aufgesetzt als Konzept, ja? Also, nimm das nicht als real. Und das, was immer da bleibt, die Kamera, das ist real. Das heißt, das, was in dieser Kamera kommt und geht, ist Illusion. Und die Kamera selbst ist die Wahrheit.
Und in letztendlicher Wahrheit ist dann Kamera und Auftauchen das wieder eines, ne?
Ja, warum? Weil die Illusion ist erschaffen worden von dem Material der Kamera, des Seins. Das Sein hat diese ganzen Illusionen geschaffen und das Sein kann sie, wenn sie möchte, wieder zurücknehmen, also zurück zum Ursprung gehen. Und so ist das. Und das sagen die Wissenschaftler als Big Bang. Die Wissenschaftler sind sich einig, dass dieses Universum so kreiert ist, dass es zu einem Zeitpunkt einen Urknall gab und dann durch etliche von Millionen von Jahren das gedauert hat, bis die Erde dann so war, wie sie ist und dann die Sonne zu der Zeit so stand und jetzt steht die genau so, dass wir uns nicht verbrennen können. Also, dass alles eine Ordnung hat im Kosmos. Und Ramesh sagt dazu, die Quelle ist potenzielle Energie, die sich dann entlädt, wenn sie will. Wenn sie will, entlädt sie sich und drückt sich dann aus als aktivierte potenzielle Energie. Wenn sie dann nicht mehr will, dann nimmt sie die Aktivität wieder raus und ist dann wieder nur potenzielle vibrierende Energie. Ja, und das beschreiben die Wissenschaftler als Urknall. Und davon gab es 84 Stück. Wir befinden uns in der 84. Kreation. Also es gab 84 Urknalle, sagt man, oder Urknälle.
Knelle, glaube ich. Ja,
Ja.
ich weiß es nicht, ja.
Ja. Und davon befinden wir uns in der 84.
Das
Ja.
habe ich noch nie gehört. Woher stammt das Konzept?
Das habe ich von Sadhguru
Ah, okay.
und auch von hauptsächlich von Sadhguru. Ja. Und Ramesh übrigens hat das auch so nicht mit der Zahl benannt, aber er hat gesagt, es gab schon etliche dieser Explosionen, dieser Entladungen dieser Energie, was die Wissenschaftler als Urknall bezeichnen. Davon gab es schon etliche. Ja.
Macht ja auch irgendwie jetzt rein mental von mir gesprochen Sinn, dass auch dieses ganze Universum kommt und geht, so wie wir es jetzt nur gedacht, ne? Aber tagsüber aufwachen, einschlafen.
Ja, aber da, genau was du gerade sagst, das ist sehr wichtig. Wenn wir schlafen gehen, dann ist auf einmal im Traumschlaf oder im Traumzustand kommen Objekte vor, mit denen wir vielleicht was zu tun hatten, Erinnerungen, wir haben Sex mit anderen Partnern oder keine Ahnung. Diese ganze Traumwelt wird ja erschaffen vom Verstand. Diese Illusion. Und wenn wir glücklich sind, dann geht die Traumschlafphase in die Tiefschlafphase. Und da ist auf einmal gar nichts mehr. Da ist kein Traum mehr, sind keine Objekte mehr, da ist nicht mal dein Körper mehr da, du weißt nicht, wer du mehr bist, aber eins weißt du, wenn du aufwachst, wow, da war eine Leere da, also eine Stille, eine Leere, aber ich habe trotzdem existiert. Und da war ich als Isabella nicht vorhanden. Und wichtig, da war keine Welt. Ich habe die Welt nicht erfahren, die ich ja kenne. In der Traumwelt kenne ich die Welt, weil da kommen diese weltlichen Objekte vor. Aber in dem Tiefschlaf kommt nichts vor. Aber trotzdem hast du das erlebt. Und darauf wird verwiesen. Das ist die absolute Wahrheit. Dieses Subjekt, was ständig wahrnimmt von diesem Traum, diesem Film, der abläuft, oder was auch immer man sagen möchte, das ist die Wahrheit. Deswegen, viele Menschen haben Angst vom Tod. Deswegen, ja. Weil sie befürchten, dieser Traum ist echt. Ich weiß nicht, was nach diesem Traum passiert. Da passiert nichts. Es ist noch nie was passiert. Überleg mal, wenn wir dich in Narkose versetzen, dann bist du weg. Du bist weg. Mit du meine ich dein Ego. Isabella ist weg. Aber irgendwas bleibt. Du kannst nach der Narkose sagen, ich habe gemerkt, die Narkose hat gewirkt, dann sind meine Augen langsam zugegangen, danach war Shutdown, danach war schwarz. Aber dann bin ich wieder aufgewacht und dann war es schon 2 Uhr. Aber von dieser Einschlaf- und Aufwachphase dazwischen, diese Zeit, da war keine Zeit, da war nichts an Objekten da. Und da war auch kein Raum, also wo du sagen kannst, das war ein begrenzter Raum, da war ich. Du warst in nichts, kann man sagen.
Nur nicht immer und nicht bei jedem, ne? Da gibt's doch diese außerkörperlichen Erfahrungen in Narkose, bei schweren Operationen, Herzstillständen und so weiter, wo dann das Bewusstsein scheinbar aus dem Körper rausgeht und den Körper von oben sieht und so weiter und irgendwelche anderen Dimensionen bereist. Das ist aber natürlich auch Teil des Traums.
Ja.
Aber du hast ja gesagt, in Narkose ist alles weg, ne, und beim Tod auch. Aber möglicherweise taucht nach dem körperlichen Tod eben doch wieder geistiges, also Bewusstsein in Aktivität auf ohne Körper.
Ja, das sind Konzepte. Ich habe gesagt, in der Narkose, wenn man einen lebendigen Menschen in der Narkose versetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er in diesem Kausalkörper, sagt die Vedanta, verbleibt. Das heißt, in diesem Glückseligkeitskörper, wo ja auch gar nichts erfahrbar ist, außer schwarze Leere. So, wenn du sprichst von Herzstillstand und diese Nahtoderfahrung, was da passiert, ist einfach nur das, dass der Körper im Gegensatz zum Narkoselegen vollkommen tot ist für eine Zeit. Tot meine ich, keine Atmung ist da, das Herz steht still. Und dann sich der zum Beispiel Konzept der Vedanta, der Astralkörper, der feinstoffliche Körper zusammen mit Bewusstsein. Bewusstsein ist immer da, aber es ist immer noch ein Körper. Also ob du sprichst von Geistkörper oder Astralkörper, es ist immer noch ein Körper. Der verlässt den physischen Körper somehow, irgendwie, und betrachtet sich von oben und schaut auf diesen Leichnam, der da unten liegt. Ja, und dann macht er diese Erfahrung und geht wieder zurück, im besten Falle. Ja, und was ist das? Das ist einfach nur, wie du sagst, ein Teil des Traumes.
Ja, großartig. Genau so stelle ich mir das vor, wie du es beschrieben hast. Ich hoffe, es ist so und nicht nur ein Konzept.
Ja,
Aber.
ich kann dir meine Erfahrung oder ich kann euch meine Erfahrung teilen. Und zwar ist das mit mir passiert zweimal, außerkörperliche Erfahrung. Das erste Mal, ich habe das nicht projiziert. Ich bin einfach in diesem Müdigkeitsrausch war ich. Und dann habe ich bewusst gemerkt, wie meine Augen langsam zufallen. Aber ich habe mich konzentriert auf, bleibt wachsam, aber lasst den Körper ruhig schlafen. Also lass den Körper schlafen, aber du sei dir bewusst darüber, dass der Körper schläft. Somehow, ich weiß nicht. Irgendwie kam die Idee. So. Und ich hatte etwas Angst, weil ich wusste, gleich passiert was. Angst war da. Was ist passiert? Meine Augen fielen langsam zu. In dem Moment, ich habe alles bewusst wahrgenommen. Mein Körper ist schwerer geworden. Ich merke meinen Körper nicht mehr. Ist sehr schwer, also taub. Erst fingen die Beine an, habe ich wie gelähmt. Ich konnte die nicht bewegen. Dann der Brustkorb und dann mit diesen Augen zufallen, also Augen zu, diese, wie sagt man die, wie wenn die Augenlider so zugehen. War ich komplett, also ich war mir bewusst, aber der Körper hat geschlafen. Ich bin aufgestanden. Ich bin, meine ich, somehow, ich sage die Konzepte der, oder ich benutze die Konzepte hier von der Vedanta, mein Geistkörper oder Bewusstsein, was alles eins ist. Es ist nichts getrennt. Es ist nur diese Illusion, die uns das sagt. Es ist getrennt alles. Es ist alles eins. Ja. Aber wir müssen trotzdem so reden mit den Konzepten. Ich bin aufgestanden in mein Bett. Ich habe nicht nach hinten geguckt, wie die meisten das machen würden. So, ja, lege ich da oder liegt mein Körper da oder nicht. Ich bin einfach aufgestanden wie ein kleines glückliches Kind, habe auf dem Bett gesprungen und bin wieder ein, so, hab mir wieder, bin wieder so schlafen gegangen, so wie ich da geschlafen habe. Bin aufgewacht, gucke auf die Uhr. 5 Minuten waren vergangen, obwohl ich in dieser Zeit, wo ich raus war, da war keine Zeit da, als wären Jahre vergangen, als wäre irgendwie, wow. Und ich gucke auf die Uhr, 5 Minuten vergangen. Das war meine erste Erfahrung, die mich geschüttelt hat. Dann wollte ich mehr. Zweite Erfahrung, habe ich wieder diesen Schlaf, diese Todesstarre oder man nennt, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Methode, obwohl ich wusste gar nicht, ob das eine Methode ist. Ich wollte einfach nur mal schauen, so einfach spontan. Schlafstarre, genau, Schlafstarre. Da, wo sich der Geist bewusst wird von dem, was er ist und der Körper als solches abfällt. So nennt man das ungefähr. Zweites Mal ist mir passiert. Dann habe ich es projiziert, bewusst. Ich wollte bewusst nochmal. Und dann lag ich da so lag ich da. Bin eingenickt, war mir komplett bewusst und todesähnliche Symptome kamen hoch, was ich von anderen gehört habe. Beim Tod Hörst du ein Piepen, hier so nur lautes Piepen, das Schnappatmung. Ehrlich, ich dachte, ich sterbe, aber ich habe es somehow, ich habe es gehen lassen. Ich schlief so und so bin ich auch aus dem Körper rausgegangen. Ich habe gemerkt, wie der Energie, Astralkörper, verklemmt war. Der war verklemmt in dieser Position. Und ich konnte nur mit einem Auge sehen. Das andere war so, als wäre da kein Auge. Und das hat mir Angst verbreitet. Das hat mir Angst verbreitet. Und in dieser Angst, ich wusste gar nicht mehr, oh, ich wusste, ich bin jetzt raus aus dem Körper, aber ich hatte Angst. Was ist das? Also warum kann ich nur mit einem Auge sehen? Warum nicht mit zwei? Und dann wollte ich mich so strecken, also dass ich frei bin, ging nicht. Mehr Angst kam hoch. Mehr Angst. Und als die Angst so hoch wurde, ich so geschlafen habe, meine Augen, wie in einem Horrorfilm, gehen so auf und ich höre eine Stimme. Also die Stimme habe ich davor gehört und die war nicht zu verwechseln mit irgendeiner Stimme. Die war richtig klar und deutlich. Wach auf. Richtig laut gedröhnt in meinen Ohren. Also ich nenne es so, es war die Quelle selbst. Es war Gott selbst, der gesagt, wach auf. Und dann gingen die Augen auf und ich war Herz, ich habe Gänsehaut gehabt, geschwitzt habe ich. Ich habe wieder auf die Uhr geguckt, 10 Minuten waren vergangen. Ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich langsam gegoogelt. Ich habe geguckt, was haben andere Leute erfahren. Dann wusste ich langsam, ja, ich hatte diese Nahtod- oder außerkörperlichen Erfahrung und war damit noch mehr in Harmonie mit dem Tod. Habe mir noch mehr mich befreundet mit dem Tod. Dass beim Tod nichts anderes passiert, was ich mehr oder weniger erfahren habe. Dass wir einfach aufstehen. Wenn wir jetzt nicht aufstehen, dann stehen wir wenigstens da auf und merken das, was wir wirklich sind. Und das jetzt auch nochmal an alle, es ist ein Konzept. Es ist nicht die Wahrheit. Das ist mein Konzept über diese außerkörperlichen Erfahrungen. Aber ich genau für mich weiß, das war was sehr, sehr Großes. Was hat mich richtig so geschüttelt? Ja. Und näher gebracht. Ne? Also ich habe in meinen früheren Jahren Beerdigungen selber, indische Beerdigungen, Kremation und so selber miterlebt. Und ich war vom Tod schon mit 8 Jahren konfrontiert worden. Ich musste die Leiche filmen beim Baden. Also stellt euch das erstmal vor, mit 8 Jahren. Und irgendwie war ich immer von dieser Frage, was ist, wenn ich da wirklich? Da fing das schon langsam an. Da war schon die Suche am Machen. So, ich habe ja gesehen, so und so. Und ja, so hat Gott mich da reingezogen und ja. Und für alle Leute, die kann ich einen guten Tipp geben oder einen guten Rat, die solche Sachen ausprobieren, oder bei denen das passiert ist, außerkörperliche Erfahrung oder so, was ich jetzt gerade erzählt habe, habt keine Angst. Und ich denke, wenn man keine Angst hat, wird man dann wirklich frei sein, also ich meine damit nicht beklemmend sein und die Geil oder welche Erfahrung man immer auch macht, mit Freude und mit Frieden macht und nicht mit Angst. Und was ist so? Das habe ich davon gelernt. Also wenn sowas passiert, dann möglichst wenig versuchen, Angst zu haben. Ja, weil Angst hindert das.
Vielen Dank, Deepak. Das war sehr, sehr interessant.
Ja.
Und der Kurt sagt ja, wie du sagst, Meister Kurt, der hat da in irgendeinem Video vor kurzem gesprochen, oder vielleicht war es auch älter und ich habe es erst gesehen, dass es wirklich verschiedene Ebenendimensionen gibt und ganz oben drüber eben die Quelle. Und das macht total Sinn, ne? Auch mit den verschiedenen Körpern, die wir haben.
Natürlich, ne? Da gibt es so viele Konzepte, Isabella. Hm. Also das emotionaler Körper, intuitiver Körper, physischer Körper, Geistkörper, Mentalkörper und Kausalkörper. Fünf Körper haben wir und diese fünf Körper, und das ist so eine Science, eine Wissenschaft, yogische Wissenschaft, wenn man sich damit beschäftigt, super, mach es. Ja. Ich würde niemand sagen, hör auf damit. Aber wenn du mich persönlich fragst, ist das alles ein Teil dieser ganzen Geschehnisse. Du selber bist unendliches Sein. Dir kann nichts passieren. Da können Körper kommen, da kann eine schreckliche Kreatur vor dir stehen, irgendwas, was dich so... Aber du als Sein weißt ganz genau, schau dir mal sowas an, wie zum Beispiel Shiva. Shiva in seinem meditativen Zustand, wirst du denken, was für eine stabile Figur oder was für Stabilität der ausstrahlt. Aber Shiva im Zorn, dann willst du den nicht erleben, weil der zerstört alles. Der ist ja der Zerstörer. Aber Zerstörer des, also des, was gar nicht da, also der Illusion. Der zerstört die Illusion. Der gibt die Illusion und zerstört die Illusion. Und wenn du sowas siehst, das macht dich einfach so noch mehr motivieren dazu, zu diesem Göttlichen einfach, sich dahin zu widmen und zu sagen, Gott, ich möchte nur Gott, nichts anderes. Mhm. Ja.
Dankeschön, Shiva, sage ich schon, Deva. Ah, du hast Fragen.
Namaste, Kuspa. Lieber Deepak, es ist ja so, dass der gegenwärtige Moment immer gleich ist. Und das alles, was uns erscheint, sowieso schon da ist, bevor wir es wahrnehmen. Und doch machen uns die Gedanken vor, dass sich Situationen im Leben ändern sollen, damit die Unzufriedenheit aufhört. Also mein Ich will ständig Recht haben. Wie geht man damit um, ohne ständig kämpfen zu müssen? Der Punkt hier ist, kostbar, dass der Widerstand, der in einem auftaucht, mit Ich will ständig Recht haben oder ich will das nicht, ich möchte so, ist einfach, dass es da einen Wunsch gibt, ein Bedürfnis gibt, einen Gedanken gibt, der in dir auftaucht. Und das Problem fängt dann an, wenn der Gedanke, der auftaucht, vom Ego als sein Gedanke genommen. Da fängt das Problem an, wenn das Ego sich dann involviert in diesem Gedanken, der aufgetaucht ist. Und dann geht das meistens meiner Erfahrung nach so lange weiter, also ständig diese Involvierung im Ego. Mein Meister hat davon gesprochen. Das Ego ist schon involviert in diesem Gedanken. Und jetzt will das Ego, dass es sich nicht involviert in diesen Gedanken. Das nennt man Involvierung in der Involvierung. Und da rauszukommen, da kann nur Gott, Gottes Wille sein, dass da einer rauskommt. Akzeptanz ist hier das Stichwort, Kostbar. Akzeptanz kann in dem Moment, wenn man das sieht, dass da Involvierung stattfindet, ich will Recht haben, ich will aber das oder das will ich nicht, das ist gut, das ist schlecht, Wenn man das akzeptiert, dass der Gedanke, der gekommen ist, nicht mein Gedanke war, das heißt, ich habe keine Kontrolle über Gedanken, die in mir auftauchen und wieder verschwinden, dann akzeptierst du alles, was in dir erscheint und geht. Dann wird das zu einem, wie ein Gast, der kommt, Kaffee trinkt und wieder geht. Und so wird das wahrgenommen vom erleuchteten Meister. Und Ramesh sagte auch, wenn es da einen Wunsch gibt, dann wandelt er sich um in Anstrengung. Also, das Problem des Menschen ist einfach dieses, da gibt es einen Wunsch und danach wird hinterhergerannt. Danach, der Wunsch wird verfolgt vom Ego. Das heißt, Anstrengung wird ausgeübt. Das will ich erreichen. Das will ich haben. Das soll meins sein. Warum habe ich das nicht? Da, wo ein Wunsch ist, in dem Falle der Mensch, der das noch nicht erkannt hat, also der noch nicht erwacht ist, da gibt es einen Wunsch und danach wird hinterhergerannt. Und das ist das Problem. Und das kann man nur akzeptieren. Wenn man fähig ist, das zu akzeptieren, dass das, was kommt, dieser Wunsch, der kam, worüber ich keine Kontrolle habe, der kam in mir, wird dann angeschaut, wird wahrgenommen und da wird nicht hinterhergerannt. Das heißt, das Ego involviert sich nicht mit diesem Wunsch und kämpft. Ich hoffe, du hast das verstanden. Wenn nicht, kannst du gerne schreiben. Felix Stadler, Namaste. Im Kurs in Wundern, so jedenfalls lehren es viele, soll man alle vergebend auflösen. Und es ist wirklich so, dass wir die gesamte Natur, Universum, alle Formen auflösen sollen. Achso, eine Frage. Warum dann die Moral, wozu dann sich bemühen, der Welt mit Liebe dienen? Ich weiß nicht, ob du das so meinst. Ich gebe dir diese Antwort darauf, und zwar, wir müssen nichts aufgeben. Wir müssen auch nichts auflösen. Derjenige, der versucht, etwas aufzulösen oder etwas aufzugeben, der existiert nicht. Das ist der Punkt. Das Ich ist eine reine Illusion. Und das, was wir wirklich sind, ist in sich schon vollkommen und da muss nichts aufgelöst werden oder abgelassen werden oder losgelassen werden. Das ist nur die Idee, die in einen Menschen kommt, wo das Ego noch da ist. Also, wo der persönliche Macher noch da ist. Wir müssen nicht das, was du schreibst mit Natur, alle Formen, das ist natürlich, das sind Konzepte von Meistern, die von deren Standpunkt sprechen. Diese sprechen von relative Ebene, dass du musst das und das aufgeben, um das zu erreichen. Natürlich, das sind Konzepte, Felix. Du musst selber herausfinden für dich, was für dich stimmt. Remé spricht von der absoluten Ebene, du musst gar nichts. Du musst weder meditieren noch Yoga-Übungen machen, um das zu erkennen. Remé hat immer davon gesprochen, derjenige, der da versucht, etwas zu machen, den gibt es nicht. Also wer macht da überhaupt dann was, um was zu erreichen? Was ist, was im Nachhinein alles Illusion war und du die reine Essenz bist? Du bist ja schon vollkommen. Und warum musst du jetzt was machen, um diese Vollkommenheit zu sein? Und das hat Remé immer darauf verwiesen, also mit diesen Konzepten. Einzigste, was er verweist als Übung ist, finde heraus, ob du wirklich der Macher bist. Finde heraus, ob du wirklich die Kontrolle hast über dein Leben. Und die Welt mit Liebe zu der Welt mit Liebe dienen, ist ein wunderbares, wunderbare Sache. Auch hier wird keine Bemühung stattfinden. Auch hier macht es immer nur die Quelle von sich selbst aus und drückt sich dann so aus. Das heißt, wenn in der Welt gewissen Menschen geholfen werden sollte, durch welche Sachen auch immer, oder wenn der Welt mit Liebe gedient werden soll, dann wird die Quelle so ein Körper-Geist-Organismus kreieren, durch den nur diese Sachen passieren können. Und derjenige ist sich vollkommen bewusst, dass er nichts macht, dass Allmachen die Quelle ist. Deswegen bemühen. Wofür bemühen? Wenn es keinen gibt, der sich bemüht, es Allmachen ist die Quelle. Alles, was passiert, ist die Quelle. Cosma schreibt, ja, ich habe alles gut verstanden. Vielen Dank, Deepak, für deine nette Antwort. Ja, ich bedanke mich auch.
Hallo Deepak.
Ah, ich wollte dich gerade ansprechen.
Hey.
Namaste.
Namaste. Ich wollte zu dem, was der PDX Starter da gerade gesagt hat oder geschrieben hat, würde ich auch gerne was sagen. Das kann ich irgendwie ganz gut nachvollziehen. Ich sag mal, weißt du, bevor ich zu Satsang gekommen bin, war es einfach so, dass bestimmte Konzepte gewirkt haben oder ich habe bestimmte Dinge getan, um mir zu helfen oder was auch immer. Und jetzt ist es so, mit diesem wachsenden Bewusstsein, dass ich es nicht mache, kommt immer mal wieder wie so eine Art Falle auf, dass so eine Sinnlosigkeit auftritt, weil ich dann denke, warum soll ich das denn noch machen, wenn ich es ja sowieso nicht mache? Und das hat aber wiederum zur Folge, dass ich an bestimmten Stellen nicht ausreichend für mich sorge oder das, was bisher gewirkt hat, nicht mehr in Anspruch nehme. Und ja, da wollte ich dich nochmal fragen, ob du da nochmal was dazu sagen kannst.
Was ist deine konkrete Frage, Swantje?
Das ist eine gute Frage. ja, was ist die konkrete Frage? Einfach, ja, was würdest du sagen? Also es ist ja immer gut, in der absoluten Sicht drauf zu schauen, ja, und sich bewusst zu sein, dass man es nicht macht. Mhm. Aber wie gehe ich mit dieser Sinnlosigkeit um, die da immer wieder auftaucht? Also das macht mir echt zu schaffen, ja, dass ich dann etwas, was ich sonst vorher für hilfreich empfunden habe, nicht mehr ausübe, weil ich denke, warum soll ich das noch machen, ja?
Ja, das hatte ich auch das Problem.
Ja, und was
Ja.
hast du da gemacht dann?
Ich habe geschaut, woher kommt diese Sinnlosigkeit in erster Linie. Und ich habe dann herausgefunden, dass die Sinnlosigkeit selbst die Quelle ist. Die Quelle selbst ist sinnlos. Sie braucht keinen Sinn, um irgendwas zu machen. Aber, jetzt das Aber. In der Dualität braucht sie diesen Ausdruck. Und da kommen dann diese Sinne. So wie das Wort schon sagt. Unsinn, Sinn. Und da braucht es das einfach. Aber die Sinnlosigkeit ist die absolute Wahrheit. Und in dieser Sinnlosigkeit verrichtet sie sinnhaftige Sachen, die sie auch immer verrichtet. Also mit anderen Worten, ich habe akzeptiert, alles, was durch mich passiert, hat einen Sinn, die von der Quelle gesteuert werden.
Okay,
Das
und das
heißt,
heißt.
alles, was durch dich passiert, hat die Quelle entschieden und hat diesen Sinn und weiß diesen Sinn. Aber sie selbst ist sinnlos. Sie selbst braucht nichts. Also sie braucht keinen Sinn, um zu sagen, hey, hallo, ich bin die Quelle. Ich bin Gott. Das brauchst du in dieser Welt, um das zu erkennen, dass du Gott bist. Um diese Sache zu erkennen, muss sie diesen Sinn kreieren. Und Sinnlosigkeit kann auftauchen in diesem spirituellen Prozess. Ich gebe dir ein Beispiel. Früher habe ich gedacht, ja, warum soll ich das jetzt machen? Ich weiß doch ganz genau, das macht keinen Sinn. Dann habe ich mich aber gefragt, ja, Moment mal, wenn das keinen Sinn macht, dann muss ich ja gar nichts mehr machen, aber das kann ich auch nicht. Ich habe es mal versucht, gar nichts zu machen. Nur eine Zeit. Ich wusste ganz genau, das funktioniert nicht. Aber das heißt, das, was jetzt gerade passiert hier, das hat Sinn und kommt von der Quelle. Und wir wissen nicht, was vorherbestimmt ist. Das wissen wir ja nicht. Das weiß nur die Quelle. Und die Quelle gibt uns also quasi durch die Roboter hier, wir beide sind gerade Roboter im fundamentalen Sinne, gibt einfach hier, das ist für dich, weil das bestimmt ist, und du sagst mir was, weil das für mich bestimmt ist. Was ist der Sinn? Ja, das wirst du selber erfahren. Aber es ist sinnlos. Auf der absoluten Ebene gesehen ist alles sinnlos, weil die absolute Ebene ist einfach nur. Die braucht keinen Sinn. Aber du musst so tun in der Welt, dass das, was in dir passiert, einen Sinn ergibt. Und das macht aber die Quelle. Darüber brauchst du dir keine Sorgen machen. Wem muss ich helfen? Das sind deine Fragen. Wem muss ich helfen? Muss ich das machen? Macht ja eh keinen Sinn. Nein, schau einfach als bewusster Beobachter dein Leben zu, was passiert, und dann wirst du schon selber erkennen, das hat diesen Sinn, das hat diesen Sinn, aha, das ist gerade passiert, okay, so.
Ja, vielleicht ist es auch eben so, dass eben genau die Dinge, die, also ich erlebe es auch so unterschiedlich, ja. Manche Dinge fallen einfach weg, weil sie irgendwie sinnlos auch werden, ja, und ich sie vielleicht gar nicht mehr brauche, dieses ganze Übertriebene, dieser Aktionismus, der die ganze Zeit da war, der fällt irgendwie weg dadurch, ja, was auch gut ist. Und vielleicht erlebe ich einfach Sinnlosigkeit, weil die Sachen für mich auch keinen Sinn mehr ergeben, weil ich sie eh gar nicht mehr machen muss. Und dann gibt es verschiedene andere Dinge, die macht's von ganz allein und da würde ich niemals so ein würde gar nicht so ein Gedanke irgendwie angenommen werden, ja. Zum Beispiel, wenn es darum geht, was Liebevolles zu machen oder wenn es ums Essen geht oder was auch immer das ist, da ist dann so eine Natürlichkeit drin, weil das ist, was erforderlich ist in dem Moment, ja. Erforderlich, weißt du, wie ich meine, ne?
Genau, und das ist auch willkommen, dass wenn Sachen in dir auftauchen, die keinen Sinn machen, dann ist das die Dekonditionierung. Früher
Ja.
hast du das gemacht, jetzt macht es keinen Sinn mehr. Ist okay, ist willkommen, ist akzeptiert. Ja?
Ist
Aber
manchmal ein
guck
bisschen
hier.
irritierend, ja.
Ja, aber Kunki hat für mich eine Frage immer gestellt. Er sagte, okay, für dich macht gar nichts mehr Sinn, dann versuch 24 Stunden lang in dein Bett zu schlafen und nichts zu machen. Er sagte, ich schaff das nicht, ich werde irgendwann aufstehen. Er sagt, ja, das, und genau das ist die Sache. Das heißt, die Quelle zwingt den Körper, etwas zu tun. Aber du weißt ganz genau, du bist nicht der Macher. Es ist die Quelle, die das macht. Und der ist der absolute Sinngeber. So kann man das sagen. Die Quelle gibt den Sinn. Selbst ist aber befreit von Sinn.
Naja, also das heißt, wenn jetzt Sinnlosigkeit auftritt, dann, ja, dann kann ich mich ja eigentlich vielleicht ein Stück weit drüber freuen, dass es da ist, weil vielleicht was
Natürlich.
wegfällt, ja.
Ja, das ist deine Programmierung. Wenn du so programmiert bist, dass bei gewissen Sachen Sinnlosigkeit immer auftaucht, und du schaust da drauf, dann heißt es willkommen. Wenn du aber so programmiert bist, dass du selbst Sinnlosigkeit bist und einfach nur das, was passiert, machst, ohne dich zu involvieren, ja, dann heißt das auch willkommen. Ich sag bei beiden Geschichten, ob Sinnlosigkeit hochkommt oder nicht, spielt keine Rolle. Das ist, wie Gott dich gemacht hat. Wenn Gott dich so gemacht hat, dann wirst du bei gewissen Themen so und so reagieren. Ja, wer macht das denn? Das ist die Frage. Wer macht das denn?
Ja.
Hä? Ich habe früher Bäume umarmt. Meinst du, jetzt mache ich das auch? Das macht keinen Sinn. Und ich habe das willkommen geheißen. Ich habe es akzeptiert. Ich fand es erstmal auch komisch. Ich habe früher Bäume umarmt und ich habe meditiert. Ich habe in der Meditation diesen. Ne, wie man meditiert, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich mache das gar nicht mehr, ist alles abgefallen. Und dann, ja, weil es keinen Sinn mehr macht für dich, Deepak, und dann muss man das akzeptieren, wenn man es kann. Und dann wirst du merken, so diese, ich sage immer, diese Verspieltheit und diese Verrücktheit, was die Quelle ja ist, drückt sich dann in dir aus. Ja.
Und
Ja.
hat es dann angefangen, andere Sachen durch dich zu machen, anstatt Meditation oder was auch, ich habe gerade vergessen, was du noch gesagt hast.
Bei aller Liebe, Meditation verleugne ich nicht. Meditation ist sehr gut. Meditation ist für diejenigen, die da bestimmt sind zu meditieren. Aber für mich war das eine Zeit lang so, dass ich halt mit der Natur und meditiert habe und viele Sachen gemacht habe. Wenn, als diese Sachen weggefallen sind, was habe ich gemacht, Swantje? Nichts. Ich habe noch nie was, und das, wenn du dir darüber bewusst bist, dass du noch nie was gemacht hast, dann musst du dir überhaupt keine Gedanken machen von, ja, was machst du denn jetzt, wenn du diese Sache nicht machst? Ja, was machst du denn? Du hast noch nie was gemacht. Verstehst du, diese Frage kommt auch vom Verstand. Der fragt sich dann, ja, okay, diese absolute Stille, aber was machst du denn jetzt? Nichts musst du machen, du musst nur verbleiben, verweilen. Und das
Ja.
kann sich der Verstand nicht so richtig greifen, weil er braucht eine Beschäftigung. Er braucht immer was. Er braucht immer was. Und ich sage dir eins, ich habe gelacht, als ich gesagt habe, ich mache jetzt nichts mehr. Und das hat der Verstand gesagt, pass auf. Ich habe gesagt, ich mache nichts mehr. Ich habe es versucht, aber ich habe mich gefunden im Machen. Dann habe ich mich gefragt, Moment mal, Ramesh hat gesagt, wenn diese Stille immer mehr im Vordergrund wahrgenommen wird, dann merkst du, wie die Sachen geschehen, passieren. Und in diesem Passieren merkst du auch, wie dein Körper passiert. Und das ist das Machen der Quelle. Das macht die Quelle alles. Dann habe ich das erst verstanden. Ne? Sich da hinzustellen und zu sagen, ich mache gar nichts mehr. Ja, versuch das mal. Sag das mal zu dir so. Ich mache gar nichts mehr. Das sagt das Ego. Das auch nicht mehr sagen, wenn du fähig bist, einfach nur zu verweilen. Das ist für den einen oder anderen, er schafft das nicht, weil der will immer denken, ihr, er wird denken, okay, Deepak hat gesagt, nichts machen. Okay, jetzt mache ich nichts. und dann kommt ein Gedanke, ah, das wäre doch gut, aber ich will ja nichts machen. Das ist alles Teil der Illusion.
Ja, vielen Dank.
Ja.
Gipak, ich glaube, du hast was im YouTube-Chat.
Ja. Absolute Stille, Svantje. Absolute Stille ist die Quelle. Und die Quelle drückt sich aus in diesem Aktivitätszustand. Aber in Wirklichkeit macht niemand was. In Wirklichkeit sind wir alle Roboter, die gesteuert werden für gewisse Zwecke, die wir auch nicht wissen. Das ist das Konzept, auch nochmal von mich. Und absolut, was bedeutet Consciousness? Was bedeutet Bewusstsein? Absolutes Verweilen im Gewahrsein. Absolut bedeutet nicht mal ein klein wenig so, was soll ich gleich machen? Das auch nicht. Absolutes Verweilen im Bewusstsein. Stell dir das mal vor. Ich habe es versucht. Ich habe dann, und dann kam wieder das Ich. Das ist nicht einfach, natürlich, aber Ramesh sagt, doch, es ist einfach. Es ist einfach nur so, dass Gott will noch ein bisschen Illusion, noch ein bisschen weniger Illusion, bis er sich entscheidet, jetzt will ich keine Illusion mehr. Jetzt will ich komplett mich widmen, der ich wirklich bin. Das passiert hier auf dieser Erde. Wie viel leben wir jetzt? 7 Milliarden? 7 Milliarden Menschen. In 7 Milliarden Menschen passieren aktuell die Handlungen, die von der Quelle bestimmt sind. Und wenn die Quelle möchte, bei einem Körper, Organismus, dass der in dieser Illusion verweilt und leidet und was auch immer, dann kannst du das nicht verhindern. Es sei denn, durch dich soll das passieren. Dann kannst du das verhindern. Dann kannst du das verhindern.
Ja, ich glaube, es ist einfach so, dass, weißt du, weil ich halt so lange gedacht habe, ich könnte irgendwas aktiv steuern und darauf einwirken. Und ja, manchmal ist es so ein bisschen, kommt so ein bisschen so eine Hilflosigkeit auf, ja. Einfach weil ich merke, ich kann da gar nichts zu beisteuern, ja.
Ja, Hilflosigkeit, da sagst du, kommt hoch, ist also von dir bewusst beobachtet, dass die da ist. Und wieder einmal, was in dir auftaucht, kann es nicht du sein. Wenn du einfach nur beobachtest, wie dieses ganze Drama stattfindet, Hilflosigkeit, was hast du noch, Sinnlosigkeit, alle anderen Sachen, dann wirst du merken, dass alles, was in dir auftaucht, ist akzeptiert. Und ist nicht verfolgt vom Ego. Wenn dieses Verständnis in dir passiert, dass niemand tut etwas, all Machen ist die Quelle, dann langsam wirst du merken, okay, das darf sein. Hilflosigkeit kann kommen, wenn sie kommt, ist nicht mehr von mir, wie so mit dass das nicht sei, also mit Abstand gesehen, sondern ist willkommen. Akzeptanz. Und Akzeptanz ist der Schlüssel zum Höchsten. Das sage ich, das ist mein Konzept. Akzeptanz ist es. Wenn wir wirklich akzeptieren, dass jeder Moment, wie er gerade ist, genauso sein soll, dann passiert das ein.
Ja. Und Akzeptanz ist dann auch von der Quelle, oder?
Quelle ist Akzeptanz, genau. Quelle, also du bist reine Akzeptanz. Jetzt gerade sitzt du vor dem Bildschirm, du akzeptierst meine Stimme, meinen Körper, alles akzeptierst du. Du bist reine Akzeptanz, die gerade bewusst mit deinen Augen sieht, bewusst hört, bewusst sitzt, bewusst atmet. Alles das ist Akzeptanz. Keine Akzeptanz wäre das. Dass du ständig irgendwas machst, aber dich nicht hier drauf einlässt. Das wäre keine Akzeptanz. Aber du lässt dich vollkommen drauf ein. Du kannst also schon sagen, Akzeptanz ist ja schon da. Muss ich ja nicht machen. Ne? Wer hört? Es ist Akzeptanz, die da hört.
Ja, schön.
Ja.
Danke.
Und wenn jetzt, keine Akzeptanz da wäre, ich habe keine Lust darauf, ich will das nicht hören, dann bleibt es aber auch dabei, dass es die Quelle ist.
Natürlich.
Die Nicht-Akzeptanz möchte, also ja, durch die Nicht-Akzeptanz stattfindet.
Natürlich.
Das macht doch das Leben dann leicht.
Ja, warum macht das Leben leicht, Isabella?
Der Eindruck, etwas tun zu müssen, weil man glaubt, etwas tun zu können, fällt dann damit ja komplett weg. Und es
ist einfach so, Isabella, wenn ich akzeptiere, dass jetzt das passieren darf oder was auch immer passiert, passiert. Es ist Akzeptanz. Wenn ihr mir folgen könnt, nochmal. Alles, was passiert, kann der Mensch nicht verhindern. Akzeptanz ist da. Alles, was jetzt gerade passiert, vorhin passiert ist. Und Akzeptanz ist zu jenem Moment ist da. Da gibt's nur ein kleines Ding, was uns unzufrieden macht. Und das ist das Ego, was nicht akzeptiert. Und das ist auch, wie du sagst, von der Quelle. Richtig. Und wenn das akzeptiert wird, dann kommst du wieder zurück in der, was du schon bist. Du akzeptierst schon dein ganzes Leben, Isabella. So wie du bist. Nur du bist dir vielleicht nicht darüber bewusst, dass du akzeptierst.
Mhm.
Überleg mal. Partner kamen, Partner sind gekommen und sind gegangen. Freunde sind gekommen und sind gegangen. Du bist eine schöne junge Frau gewesen. Hast dich als junge Frau beobachtet, jetzt bist du immer noch jung und schön. Und alles diese ganzen Sachen. Akzeptanz. Überlegt. Und sagt mir, wenn ich falsch liege, kann mir einer sagen. Das ganze Leben, wie das bisher war, war in Akzeptanz. Nur ein kleiner Wurm, der macht uns zu schaffen. Und darum geht es in der Spiritualität, den zu schauen, den mit Liebe zu schauen und zu sagen, das bin ich nicht. Ich bin Akzeptanz. Ich, Bewusstsein, merke, wie ich als Baby war. Ich, Bewusstsein, merke, wie ich als Jugendlicher war. Ich, Bewusstsein, werde alt, werde kränker, werde Krankheiten bekommen. Und ich, Bewusstsein, werde den Tod auch akzeptieren müssen. Das heißt, ich bin Akzeptanz. Ich kann gar nicht Akzeptanz sein. Das kann in mir vorkommen, aber auch da ist Akzeptanz da. Überleg mal, ein kleines Beispiel. Ich bin im Wartezimmer. Was ist ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist, man darf nichts sagen, alle sind für sich so. Ich habe da mal laut was mal gesagt, ein Experiment mal gemacht. Alle haben geguckt. Ich habe akzeptiert, ich habe sogar gelacht. So, jetzt bestimmt die anderen haben gedacht, boah, so würde ich auch sein, so offen wie der ist, aber ich schaffe es nicht. Okay, da ist halt nicht Akzeptanz da. Aber wer nimmt das denn wahr, diese Nicht-Akzeptanz? Akzeptanz. Akzeptanz nimmt wahr, dass da Nicht-Akzeptanz ist. Hm? Ja.
Stimmt.
Ja.
Sehr schön. Ja, danke.
Felix schreibt, erstmal vielen Dank, also akzeptiere ich alles, wie es ist. Im Bewusstsein, dass ich Teil der Quelle bin und gut ist es. Du bist nicht nur ein Teil, du bist die Quelle. Felix, also nochmal, vielen Dank, Deepak. Das ist wirklich sehr erhellend. Diese Lotte Weber schreibt, danke, das mit dem Sinn hat mir gerade meine Frage beantwortet, die ich schon lange in mir trage. Dankeschön auch, wenn dir das geholfen hat. Kostbar, du kannst so toll erklären, Deepak. Davon bekomme ich richtig gute Laune. Danke dafür. Danke auch. Ja, zu Akzeptanz möchte ich euch etwas erzählen. Ich habe es im vorherigen Satsang, glaube ich, mit dem Mann erzählt, der bei Ramesh kam, der gefragt hat, wenn meine Frau etwas schlecht gelaunt ist, dann projiziert sie das auf mich und ich bin automatisch dann auf schlecht gelaunt. So. Und dann hat Ramesh erzählt, ja, aber beschuldige sie nicht dafür, dass es dir schlecht geht, weil es ihr schlecht geht. Er sagt, nein, mache ich nicht. Aber was würdest du machen, Ramesh, in diesem Falle? So, es gibt nur zwei Wege. Entweder ich finde meine Happiness, indem ich alle Kontakte abschneide, dann bin ich happy, dann habe ich Peace, also bin im Frieden mit mir selbst, oder ich kehre zu mir selbst zurück, bin alleine für mich, die meiste Zeit. So, was würdest du machen, Ramesh? Dann sagt er weiter, also in dem Satz, er sagt, stell dir vor, wenn ich die Tür öffne, steht meine Frau. Er sagt, und dann sagt er sofort, nee, nicht meine Frau, irgendein Verwandter oder ein enger Bekannter. Aber er wollte, deine konkrete Frage war, das ging um seine Frau. Und das wollte er dann so ein bisschen umschreiben. Und Ramesh sagte, nee, bleib mal bei der Frau. Was ist, wenn du die Tür öffnest und deine Frau steht davor? Er sagte, ja, dann bin ich sofort, wenn sie unglücklich ist, bin ich auch unglücklich. Egal, wie viel Peace of Mind ich davor hatte. Warum ist das so? Was würdest du machen? Und Ramesh sagt, das muss gelernt werden, sagt er. Das muss gelernt werden. Der einzigste Weg, glücklich zu sein, ist, den anderen glücklich machen. Aber ob ich das schaffe, den anderen glücklich zu machen, ist nicht in meiner Hand. Und ob der andere glücklich wird von meinem, ist auch nicht in seiner Hand. Und das gibt diese Entspannung, das gibt diese Gelassenheit von dem, was im Leben passiert. Und jetzt erzähle ich euch zu Akzeptanz, also daraufhin hat er gesagt, was bedeutet für mich Vollkommenheit? Was ist das ultimative Wort für Vollkommenheit? Happiness. Aber Happiness bedeutet glücklich sein. Aber das Leben basiert auf Dualität. Wenn Happiness da ist, muss Unglücklichkeit da sein. Das bedeutet, jetzt frage ich nochmal, was ist für mich persönlich das ultimativste Happiness, was ich erreichen kann oder sein kann? Und er sagt, Akzeptanz. Weil Akzeptanz die Unglücklichkeit in dem Moment akzeptiert als Gottes Wille und die Glücklichkeit in einem Moment akzeptiert als Gottes Wille. Das heißt, beide Sachen werden akzeptiert und das bedeutet ultimativste Happiness. Und dann sagt er, die Grundlage vom Leben ist, nicht zu wollen. Entschuldigung, ich übersetze das gerade, also das ist Englisch in Deutsch. Er sagt, die Grundlage des Lebens ist, nicht glücklich sein verfolgen. Nochmal, die Basis vom Leben ist, nicht glücklich sein zu verfolgen. Und das bedeutet Erleuchtung. Das bedeutet Happiness. Oder Frieden im Verstand. Weil wenn du das eine willst, wird das andere nachkommen. Das ist das Leben. Und wenn das Leben, Dualität, akzeptiert wird mit seinen beiden Seiten, dann sind wir, sagt er, im Frieden. Nur dann sind wir im Frieden. Ja. Und für mich ist das die absolute Wahrheit. Ja. Für mich stimmt das. Dass wenn ich nicht möchte, dass ich jetzt gerade unglücklich bin, zum Beispiel, dann macht's mich unglücklich. Aber wenn ich akzeptiere, dass Unglücklichkeit gerade da ist, weil die zu Dasein hat, weil das Gottes Wille ist, worüber ich auch keine Kontrolle habe, ob ich glücklich bin gleich oder nicht glücklich. Darüber habe ich keine Macht. Wenn ich das akzeptiere, dann geschieht ein Wunder. Und das Wunder ist das, was er sagt, die ultimativste Happiness. Egal, ob man Knieschmerzen oder andere Sachen hat. Wenn man das akzeptiert, dass Knieschmerzen, Halsschmerzen, Grippe, oder was auch immer da ist, als Gottes Wille. Nicht das, was ein Mensch mir angetan hat, sondern dass das Gottes Wille war, dass es mir gerade so geht, wie es mir auch geht. Dann, was passiert dann? Frieden. Dann passiert nur Frieden. Ja. Und wenn wir auf die Welt schauen, gibt es keinen Frieden. Weil in dieser Welt gibt es Frieden und was ist das Gegenteil? Krieg. Das ist die Dualität, das ist das Leben. Das muss so sein, sagt Ramesh, sonst könnten wir keine Erfahrung machen und hätten keine Beziehung zwischen uns. Es wäre keine Beziehung mehr da. Dann wären wir alle das eine. Und das ist die absolute Wahrheit. Das heißt, das erleuchtete Wesen ist sich bewusst darüber, dass hier alles, was hier passiert, ein Spiel ist. Und er weiß ganz genau, es gibt keine menschlichen Beziehungen. Wir sind alle das eine. Das sieht hier nur so aus. Das ist das Spiel. Aber wir alle sind das eine. Nara Sima schreibt, Hi Deepak, Namaste. Hast du dich früher mal bewusst mit Ängsten auseinandergesetzt? Existenzängste und sowas. Ja, ich hatte Existenzängste früher. Ich habe mich auch damit beschäftigt. Ich hatte Todesangst war immer die größte Angst. Ich weiß nicht, aber im Menschen ist das die vorprogrammierte größte Angst. Auch mit der habe ich mich ständig auseinandergesetzt. Ja. Und Höhenangst und sowas hatte ich auch. Ja. Felix Stadler. Nein, du liegst meiner Beobachtung nicht falsch. Es ist so gemütserheiternd, das glaube ich, ist Wahrheit. Nein, du liegst meiner Beobachtung nicht falsch. Es ist so gemütserheiternd, das glaube ich, ist die Wahrheit. Ja. Er schreibt weiter, Amor Fati, alles ist gut, so wie es ist. Das ist auch als Akzeptanz zu sehen, oder? Ja, das ist ein Konzept von ihm, scheinbar. Wenn das ein Zitat oder ein Konzept von dem Herrn ist, oder wer das auch ist, ja, das sehe ich als Akzeptanz. Marco Thome, klasse Deepak, das ist die Überwindung der Dualität. Wer ist das Ich darin? Tut das Ich was? Das Ich ist Dualität, weil das Ich geht davon aus, dass es separat, individuell ist zu einem anderen. Das heißt, Deepak ist anders wie Marco. Das ist Dualität. Ich bin anders als du. Das ist schon Dualität. Und das ist das Ich darin. Und das Gleiche kann man dann sagen, dass die Illusion des Ichs und die Wahrheit, also die absolute Wahrheit, auch mit dem Beispiel kann man das auch anschaulich machen, dass die Ich-Illusion Illusion ist und dass es nur Bewusstsein gibt und nur das existiert. Das Ich gibt es nicht. Weil auch da sprechen wir von Ich und wahrem Ich. Was in absolutem Sinne nicht stimmt. Es gibt dieses Ich nicht, es gibt nur das Absolute. Und das Ich, also wenn wir vom Ego-Ich sprechen, das illusionäre Ich, tut nichts, es tut nur das Leben, was in uns agiert, tut alles. Das Leben wird auch als Bewusstsein oder als Gott oder als Gewahrsein genannt. Und dieses Gewahrsein oder diese Energie, die in uns gerade agiert, tut Handlungen machen, die passieren. Ramana Maharishi spricht hier auch von dem wahren Ich. Was ist das fälschliche Ich? Das fälschliche Ich ist dieses, was sich ständig fragt. Und darum sagte er, wer ist der Frager? Wer fragt? frag dich das mal, wer ist dieses Ich? Wer bin ich wirklich? Das war ja seine bekannte Frage, die in der Welt bekannt wurde. Also wer bin ich? Wer ist das Ich? Und wenn wir danach suchen, werden wir nur uns selbst wiederfinden. Das Ich gibt es gar nicht. Da finden wir nur uns selbst. Im reinsten Gewahrsein. Das Ich ist eine kleine Welle auf dem Ozean, die kommt und geht, kommt und geht. Und wir werden dann merken, dass wir der Ozean sind. Also Wasser. Wasser ist nicht getrennt von der Welle wie vom Ozean. Wasser ist das Element und auf diesem, in diesem oder auf diesem Element erscheinen diese Wellen. Okay? Wasser ist also auch Welle wie Ozean. Das heißt, da gibt es keine Trennung. Diese scheinbare Trennung ist nur da, weil die göttliche Hypnose im Mensch kreiert wurde. Alle anderen haben das nicht. Tiere haben zum Beispiel keine göttliche Hypnose. Tiere haben auch Leben, also in dem Tier agiert das Leben, aber Tiere haben kein Intellekt oder kein Verstand, deswegen auch keine Hypnose. Das hat nur das menschliche Wesen, was als sehr hoch und wertschätzendes Wesen angesehen wird. Deswegen sollten wir dankbar sein, dass wir gerade Mensch sein dürfen, weil nur der Mensch kann sich spirituell entwickeln. Ein Tier kann sich nicht spirituell entwickeln. Oder eine Pflanze. Oder ein Stein. Was auch Leben ist. In gewissen Sachen gibt es auch kein Leben. Zum Beispiel, Ramesh hat da mal was gesagt. Das kommt mir gerade nicht. Aber im Grunde genommen, der Mensch ist dafür gemacht, um sich spirituell zu entwickeln, um spirituell zu wachsen, um Einheit zu erfahren. Und dadurch muss er durch diese ganzen Filme, also Tier sein, Pflanze sein, also diese Inkarnationstheorie, ja, Inkarnationskonzept. So, da hat einer geschrieben. Marco Thome, du redest von passieren. Passiert da wirklich was oder bleibt es eine Illusion? Das Leben passiert. Das Leben kannst du wahrnehmen, dass Sachen ständig passieren. Aber diese Sachen können nicht passieren, wenn du diese Grundlage nicht erkennst. Und das ist Stille. Auf dieser Stille tanzt das Leben. Und in Wirklichkeit passiert gar nichts. Es ist noch nie etwas passiert. Das ist das Konzept. Es ist noch nie etwas passiert. Das, was passiert, ist von der Stille beobachtet und die Stille ist die Basis, damit das etwas passieren kann, dass sich etwas bewegt. Und das, was man scheinbar als Bewegung wahrnimmt, ist Illusion. Ja. Im Grunde genommen passiert gar nichts. Es ist die Stille, die absolute Wahrheit. Und doch, Kostbar sagt, und doch ist glücklich sein und unglücklich sein sehr unterschiedlich bei den Menschen verteilt, oder? Richtig. Das ist alles gemäß Gottes Wille und gemäß der Bestimmung des Menschen. Ich meine, einige Menschen erleben mehr Glück als Unglück und umgekehrt. Genau. Ist das Programmierung? Ja, das ist so. Das ist Programmierung oder wenn du sagen möchtest, Gottes Wille oder das ist das kosmische Gesetz. Das ist alles ein und dasselbe. So sagt es mein Meister. Felix schreibt, gehe ich richtig davon aus, dass du oder jeder und alles, das mit mir Kontakt aufnimmt, spricht in Wirklichkeit die Quelle ist, die zu mir spricht und oder handelt? Ja. Genau. Genau. Gott spricht durch einen Körper-Geist-Organismus und Gott hört in einem anderen Körper-Organismus zu. Das ist das Konzept. Bewusstsein spricht durch einen Körper und Bewusstsein hört durch einen anderen Körper. Auch hier ein Beispiel. Ramesh sagte, stellt euch vor, wir beide jetzt würden in Narkose verlegt werden oder im Tiefschlaf sein. Da könnten wir weder sprechen, noch hören, noch sehen. Oder? Das heißt, es ist Bewusstsein, was es fähig macht, zu sprechen und fähig macht, zu hören. Narasimha, wie hast du dich mit den Ängsten auseinandergesetzt und was hat dir geholfen? Hast du jetzt noch Ängste, Todesangst? Ich habe mich befasst damit. Ich habe geschaut, wieso diese Ängste da sind. Und habe im Umkehrschluss am Ende gefunden, dass alle Ängste Illusion sind. Also die Wurzel der Ängste ist Illusion. Illusionär. Todesangst. Ich habe heute zwei Erfahrungen geteilt dazu. Todesangst hatte ich schon. Was jetzt ist, jetzt im Augenblick, nein. Was natürlich ist beim Tod, kann ich nicht sagen. Aber ich kann so sagen, ich bin sehr dankbar, dass Gott mich da so stark gemacht hat und diese Erfahrung gegeben hat, die diese Todesangst, ich würde sagen, minimiert hat, bis auf ein Minimum. Ja. Ich befasse mich gerne mit dem Todthema. Ich gucke gerne tote Körper auch an, extra, weil ich will die Wahrheit immer vor Augen haben. Die vergängliche Wahrheit. Also, wir sind alle vergänglich. Alle Objekte verschwinden eines Tages und neue werden kommen. Also solche Sachen mit diesem Thema, das interessiert mich sehr. Und ich schaue mir das gerne an und da empfinde ich keine Angst. Ja. Sollte übrigens jeder, das ist meine Empfehlung, also sich mit dem Thema auseinandersetzen, egal ob er Leichenreportagen, also über Leichen anschaut oder generell über das Thema Tod, Beerdigung, weil ich finde, wir sollten unserer sterblichen Natur, die wir jetzt sind, schon bewusst sein. Ich finde, das Leben ändert sich dann auch, wenn wir uns darüber bewusst sind, dass wir eines Tages für immer gehen. Und damit meine ich jetzt den Körper, dass wir den ablegen müssen und wir danach, wer auch immer oder was auch immer passiert, aber dass wir das hier, ja, mit, wie sagt man, mit absolutem Gewissen, genau, mit gutem Gewissen, mit friedvollem Verstand ablehnen können. Ich finde, das ist wichtig. Also ich meine, wenn man am Sterbebett liegt, als Vorstellung, dass man mit sich selbst im Reinen ist und dass man mit allen abgeschlossen hat. So, das meine ich. Ich weiß nicht, vielleicht kommt auch daher dieses Rest in Peace auch vorne. Also die haben das, ich glaube Amerika hat das, genau. Ich weiß es nicht, aber ich finde ein tolles Konzept. Rest in Peace. Ja. Auch wenn das für mich Schwachsinn ist. Weil Rest in Peace, wir sind alle Peace. Nicht dann sind wir Peace, also dass wir da in Peace verweilen. Wir können das auch jetzt. So, wir sind ständig und aber ja, mir gefällt das trotzdem so, das Konzept, also dass die da schreiben, Ruhe in Frieden. Wenigstens dann. Aber ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, Tod, was sehr verschwiegen wird. Oder man darüber nicht redet. Ja. Aber so ist es. Felix schreibt, vielen Dank, das ist so beglückend. Namaste. Namaste. Vielen Dank an alle, sagt Costa. Ich danke euch auch alle. Jetzt sind wir zum Ende angelangt. Dankeschön. Das schreiben schon alle. Namaste. Ja. Es war sehr schön. Mir hat es gefallen, den Leuten, die etwas daraus genommen haben, denen ich vielleicht etwas helfen konnte. Das freut mich immer, wenn Leute schreiben, dass das eindeutig was gebracht hat oder mir weitergebracht hat. Und ja, natürlich danke ich an dem Jetzt-TV immer wieder gerne, den ganzen Team. Und ich bin dankbar, dass das heute so sein durfte, wie es passiert ist. Und ich freue mich auf den nächsten Satz dann mit euch. Und bis dahin wünsche ich euch Akzeptanz. Versucht im Leben nicht glücklich zu werden und Erleuchtung zu erlangen, sondern versucht einfach das zu akzeptieren, was in jedem Moment passiert und schaut, was dann passiert. Ich denke, das ist die Botschaft von dem Satsang. Und ja, Dankeschön. Om Shanti Shanti Hari Om.